Diese Woche hat sich jemand im Radio gefragt, wie sich eigentlich der Montag fühlen muss, wenn sich an ihm alle so schlecht fühlen. Also der Montag irgendwie, das ist so der Tag, wo keiner so richtig Schwung hat und dann beginnt wieder so diese Arbeitswoche und man träumt schon montags vom Freitag oder vom Samstag. Das ist doch nicht fair für den Montag. Und ich habe mir auch überlegt, ob das jetzt sinnvoll ist, am Tag der Ruhe am Sonntag über die Arbeit zu predigen, aber es muss sein. Weil es ist ja ein Teil der Reihe, die wir haben zu den Sprüchen Salomos und da spielt auch die Arbeit, der Beruf, die Faulheit, der Fleiß, die Vorsorge, das spielt da alles eine Rolle. Unser Leben wird gewöhnlich länger von der Arbeit und unserem Beruf bestimmt, als die Leute zu biblischen Zeiten überhaupt gelebt haben. Ich habe mal nachgeschaut in so Statistiken, Alterstabellen, Grabinschriften und so weiter. Da kann man daraus schlussfolgern, dass das Durchschnittsalter so um die Zeit von Jesus im Römischen Reich unter 25 Jahren lag. Und weniger als 5% der Gesamtbevölkerung wurden damals älter als 60 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns Deutschen liegt der Durchschnittswert heute beim Doppelten. Und mit 67 Jahren, wo wir heute in den verdienten Ruhestand gehen oder eher in den aktiven, da war man zur römischen Zeit schon eher tot. Wir können heute davon ausgehen, dass wir so um die 40 bis 50 Jahre unseres Lebens berufstätig sind. Und wir werden gleichzeitig älter, wir werden körperlich besser versorgt und wir werden auch durch immer ausgefeiltere Technik entlastet. Ich bin froh, dass der Martin da noch irgendwas Digitales hingelegt hat. Ja, also es ist wirklich so, dass wir heute viele schwere körperliche Arbeit nicht mehr leisten müssen, was viele von euch älteren Geschwistern noch sehr gut kennen und natürlich auch von den Jüngeren. Aber ich sag mal, früher war das existenziell wichtig, dass man harte Arbeit tun konnte. Wenn wir also die Arbeit von heute mit der Arbeit von damals zu biblischen Zeiten vergleichen, dann hat sich einiges wirklich drastisch verändert. Die harte körperliche Arbeit ist zurückgegangen, unsere Arbeit ist kopflastig geworden und digital überfrachtet. Sicherlich auch eine große Hilfe, aber wir beginnen schon darunter zu leiden. Auch die Regelmäßigkeit unserer Arbeitszeit ist zurückgegangen und die Leistung und Produktivität des Einzelnen, die hat drastisch zugenommen, auch wenn es manchen Älteren so erscheint, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber es ist wirklich so. Wir sind heute produktiver als Gesamtgesellschaft, als das vielleicht noch vor 30 oder 50 Jahren der Fall war. Die täglichen Arbeitszeiten haben sich bis in die Nachtstunden verlagert und Arbeitgeber fordern eine fast unbegrenzte Flexibilität. Ich kenne nicht wenige, wo der Arbeitgeber sagt, wir verlangen von dir, dass du umziehst, sonst verlierst du deinen Job. Oder wir verlangen von dir, dass du nachts zwischen 3 und morgens um 6 eine Videokonferenz mit Japan machst oder was auch immer. Das ist heute nichts Außergewöhnliches. Auch Wochenendarbeit hat zugenommen. Es gibt sogar Universitäten, wo Vorlesungen am Sonntag angeboten werden. Und in der Landwirtschaft wird in der Hauptsaison nachts bei Scheinwerferlicht weitergearbeitet. Auch das ist ja nichts Ungewöhnliches. Dazu kommt auch noch ein hohes Einstiegsalter in die Arbeit bei einem ständig steigenden Bildungsniveau. Jemand sagte mal, speziell wir Deutschen, wir sind eigentlich unser Leben lang damit beschäftigt, uns aufs Berufsleben vorzubereiten. Und die schulischen und beruflichen Anforderungen sind deshalb auch, und das kann man definitiv feststellen, mit einer stärkeren psychischen Belastung verbunden. Von daher ist auch zu verstehen, dass junge Leute wenig Lust haben, sich in ihrer Freizeit schwerwiegenden Gedanken zu widmen. Ja, also ich muss hier mal ein großes Lob aussprechen an alle Teenies, an die BUler und an die Jugendlichen, die sich mit wichtigen Lebensfragen im Jugendkreis beschäftigen und die Bibel lesen. Das ist heute schon was Außergewöhnliches. Eigentlich ist nur noch abschalten, unterhalten, chillen, ausspannen gefragt. Ja, vielleicht noch ein bisschen Sport, aber im Großen und Ganzen braucht man diese Zeit, wo man einfach mal so richtig runterkommt. Nur dann machen wir es uns selber schwer, indem wir uns mit Unterhaltung zukiffen, ja, dass wir also ständig irgendwelche Spiele machen oder entsprechend am Smartphone hängen, vielleicht sogar noch unter der Bettdecke. Ja, und wenn man dann so nach Schule, Abi, Studium, diversen Praktika, vielleicht noch einem Jahr im Ausland, um seine Sprachkompetenz zu verbessern und etlichen Zusatzqualis endlich dann im Beruf landet, dann ist man in der Regel schon über 25. Und wenn man dann in diesem Beruf landet, dann weiß man auch nicht, ob das der letzte ist. Ja, wahrscheinlich ist es der erste von vielen. Und hat man dann endlich seinen Traumjob, dann merkt man schnell, ich bin immer wieder überrascht gewesen, wie wenig Studenten darüber nachgedacht haben, dass wenn sie dann tatsächlich vom Studium in den Beruf wechseln, dass dann die Verantwortung zuschlägt, dass da plötzlich eine Riesenlast auf ihnen liegt und ihre ganzen Kräfte beansprucht. Und da müssen plötzlich Familie, Gemeinde, alles andere, auch vielleicht Hobby und irgendwelcher Ausgleich, muss in den Hintergrund rücken, und manchmal muss auch Gott in den Hintergrund rücken, so scheint es. Mit Stress und Überforderung sind die psychischen Erkrankungen spürbar angestiegen. Ich habe mal in einer Studie aus Österreich gelesen, dass in den letzten 10 Jahren die arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen ums Doppelte angewachsen sind. Also in manchen Regionen lösen die psychischen Erkrankungen schon die Rückenleiden und anderes ab, Herz-Kreislauf-Beschwerden, was im Moment noch der Spitzenreiter ist. In einem Bericht der Beratungsstelle für Technologie, Folgen und Qualifizierung im Bildungswerk der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft im Lande Hessen e.V., da wird zusammenfassend festgestellt, was das heutige Problem der Arbeit ist. Arbeitsmenge, Zeitdruck, Hektik im Job nehmen kontinuierlich zu, heißt es da. Stress am Arbeitsplatz gefährdet die Gesundheit und Dauerstress schädigt den Organismus. Als berufliche Stressoren gelten hoher Termin- und Leistungsdruck und das Arbeiten an mehreren Aufgaben gleichzeitig, Konflikte mit Vorgesetzten und Kollegen oder auch ständige Unterbrechungen des Arbeitsablaufs. Und dann wird auch festgestellt, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien die Arbeit tiefgreifend verändert haben und sie auch beschleunigt haben. Dazu kommt die globale Vernetzung, die die Leistungsanforderungen steigen lassen. Und dann heißt es hier auch in dieser Studie, viele Beschäftigte haben inzwischen Schwierigkeiten, sich nach der Arbeit zu regenerieren. Auch deshalb, weil sie beruflich erreichbar sein müssen. Dazu kommt dann noch, dass der Frust unsinniger Arbeiten durch ständige Umstrukturierungen groß ist. Ich kenne viele, die haben jahrelang an einem Projekt gearbeitet und dann kommt plötzlich, dann wechselt der Konzernbesitzer. Und dann wird alles mal wieder umstrukturiert. Ja, und plötzlich wird festgestellt, das ganze Projekt, das wollen wir nicht weiterverfolgen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein Frust ist. Wenn du jahrelang vielleicht an der Verbesserung einer Einspritzpumpe gearbeitet hast und plötzlich wird dir gesagt, das ganze Zeug brauchen wir nicht mehr. Kannst in die Tonne treten. Das ist übrigens eher der Grund für einen Burnout, wenn man nicht mehr weiß, wofür man arbeitet, als die eigentliche Belastung an sich. Das ist nachgewiesen. Wenn man nicht mehr weiß, warum man etwas tut, was das Ganze noch soll, dann geht das so richtig auf die Seele. Und dann fällt es auch schwer, vielleicht als Christ zu sagen, so wie wir es vorhin gesungen haben, dass alles in meinem Leben Jesus gehört, dass es uns schwerfällt zu sagen, auch meine Arbeit gehört ihm. Ist es überhaupt noch mein Leben, wenn ich die ganze Zeit etwas tue, von dem ich nicht sicher bin, ob es Sinn macht? Ich habe mich gefragt, ob es angesichts von Industrie 4.0, also das ist die digitale Transformation der Industrie, oder in der Zeit des Internets der Dinge, ob es da noch aktuell sein kann, was uns Salomo in den Sprüchen weitergibt. Und das klingt ja fast schon irgendwie süß, was der da schreibt. Ja. Wer eine Bibel hat, kann vielleicht mal nachschauen, Sprüche 6, Vers 6. Da ist dieses nette Beispiel mit der Ameise. Und ja, wenn ich jetzt eben erzählt habe, was alle in einem tierischen Stress sind, dann denkt man, das ist doch völlig verfehlt. Ja, muss man jetzt hier noch zum Fleiß ermahnt werden. Aber wir lesen das mal vor und schauen uns die Ameise dann genauer an. Salomo schreibt, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander, ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Ist die Ameise ein geeignetes Beispiel für die Orientierung zu unserer modernen Arbeitswelt? Was soll ich von ihr vielleicht noch lernen können? Ich habe mal so ein bisschen überlegt, ich beschäftige mich ja gelegentlich mit Insekten, auch mit diesen Viechern, und das ist wirklich schon spannend, was man da alles auch jetzt so ökonomisch rausholen kann oder was man wirklich von ihr lernen kann in puncto Arbeit. Ich habe mal 11 Dinge gefunden, ihr findet vielleicht noch mehr. Jemand, der sich mit Ameisen auskennt, der kommt bestimmt locker auf 50. Die Ameise arbeitet im Team mit anderen zusammen. Ameisen kennen Aufgabenteilung und wuseln nicht alle überall an allem gleichzeitig rum. Es ist richtig interessant, die wechseln sogar manchmal ihre Beschäftigung, je nachdem, was im Staat erforderlich ist. Sie ist also weder alleine zuständig als einzelne Ameise, noch ist sie alleine die Lösung aller Probleme. Das glauben ja manche, wenn sie irgendwo am Arbeitsplatz für alles zuständig sind. Und die Ameise arbeitet, ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist, aber es scheint so zu sein, doch relativ freiwillig und gerne. Ohne dass ständig einer Druck macht oder kontrollieren muss. Deswegen schreibt Salomo, sie hat keinen Fürsten, der ihr das ständig, da läuft nicht immer eine Ameise mit der Peitsche hinterher, um die andere anzutreiben, ja, sondern jede macht, was sie muss. Und jetzt kommt's, was vielleicht keiner erwartet, Ameisen machen auch Pausen. Zum Beispiel nachts. Oder im Winter eine riesen Ruhepause, zumindest in unseren Breiten. Bei niedrigen Temperaturen, da fahren sie ihre Aktivität zurück. Das ist jetzt wahrscheinlich in unserer Arbeitsgesellschaft nicht so ohne weiteres möglich, ja, wenn es kühler wird. Aber auf dem Bau ist es schon so ein bisschen. Ja. Also wenn es zu kalt oder zu heiß ist, dann muss man da auch mal eine Zwangspause einlegen. Interessanterweise gibt es eine Ameisengattung, Camponotus, dazu gehört auch die Rossameise. Die macht auch Pause, wenn die Temperatur und wenn alle äußeren Bedingungen passen. Das fand ich interessant. Also da ist ein Arbeits- und Ruhezyklus festzustellen, unabhängig von den äußeren Bedingungen oder auch den Anforderungen. Ameisen arbeiten, wenn es Sinn macht. Und sie passen ihre Aktivität den Erfordernissen an. Eine Ameise wird von anderen versorgt und gepflegt, wenn sie es nötig hat. Da ist auch schon fast eine soziale Komponente mit dabei, was in unserer Wirtschaft immer mehr vergessen wird. Früher gab es zum Beispiel mal bei der Bahn das Bahnbetriebswerk, was dafür gesorgt hat, dass Mitarbeiter, die unter psychischer Belastung am Zerbrechen waren, dass man ihnen wieder aufgeholfen hat. Zum Beispiel Lokführer, die Menschen überfahren haben, ja, was ja leider sehr oft vorkommt. Und da wurden sie nicht alleine gelassen mit dieser Last, sondern man hat ihnen geholfen, als Arbeitgeber wohlgemerkt. Die Ameise arbeitet nicht nur, um selbst über die Runden zu kommen, sondern sie arbeitet für den Erhalt und den Aufbau ihres Volkes. Und ganz wichtig, sie arbeitet im Rahmen vorgegebener Ordnungen und nicht chaotisch. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, die Ameise sorgt vor. Arbeit, das hat auch was mit Verantwortung zu tun, mit Vorsorge. Und deswegen sagt Salomo an einer anderen Stelle in Sprüche 10, Vers 5, wer im Sommer sammelt, der ist klug. Wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. Das ist der Gedanke der Verantwortung für die Zeit, in der es einem schlechter geht. Das ist durchaus ein biblischer, auch christlicher Ansatz. Wir sollen nicht verantwortungslos in den Tag leben und dann sagen, der Herr wird es schon richten, sondern wir haben auch Verantwortung für die Vorsorge. In dem allen spiegeln sich eigentlich die positiven Aspekte von Arbeit wider, die wir aus der Schöpfungsordnung Gottes ableiten können. Also schon da ist dieses alles angelegt. Und wer weiter in den Sprüchen liest, emsige Ameisen spiegeln sogar vieles wider von dem einzigen Kapitel der Bibel, das nachweislich von einer Frau stammt. Wisst ihr, welches Kapitel das ist? Das stammt, ja, vielleicht von einer Frau. Ja, wir wissen es nicht genau, ob sie es aufgeschrieben hat. Das könnte sein, wo es ausdrücklich steht, ist Sprüche 31. Sprüche 31, was dort steht, das sind die Worte der Mutter Lemuels, die Worte, die ihn seine Mutter lehrte. Das, was die Mutter von diesem Mann gesagt hat, hat er aufgeschrieben, aber es stammt, diese Gedanken stammen von der Mutter. Und dieses Kapitel handelt vom hohen Wert und dem Sinn der häuslichen Arbeit einer Frau. Das sollte vor allen Dingen den Männern mal zu denken geben, die manchmal ein bisschen abschätzig über diese Arbeit denken, und das ist völlig verfehlt. Aber zurück mal zur Schöpfung. Was finden wir dort zum Thema Arbeit? 1. Mose 1, Vers 28 sagt Gott zu den ersten Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Tiere, da werden jetzt verschiedene aufgezählt. Oh Mann, ist dieser Satz schon missverstanden worden. Dieser Beherrschungsauftrag ist der eigentliche Arbeitsauftrag für den Menschen. Es ist seine Berufung. Und Gott überträgt dem Menschen in seiner sehr guten Schöpfung Verantwortung und damit automatisch die damit verbundene Arbeit. Sinnerfüllte, aufbauende Arbeit. Das ist mit dieser Beherrschung gemeint. Und so ist auch 1. Mose 2, Vers 15 gemeint. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also die dem Menschen anvertraute Schöpfung Gottes soll bebaut und bewahrt werden. Das heißt, im besten Sinne erhalten und gepflegt werden. Es soll fürsorglich und verantwortlich mit den Dingen innerhalb der Schöpfung gearbeitet werden, damit sich die Dinge positiv entwickeln und wachsen können. Das ist Arbeit im Rahmen einer absolut positiv verstandenen Beherrschung der anvertrauten Dinge. Und sogar die Begriffe untertan machen und herrschen bedeuten hier was sehr Positives. Es geht um Herrschaft, die hilfreich ist. Mit diesen hebräischen Begriffen sind weder Willkür noch Ausbeutung gemeint, sondern eine ordnende Kraft, die Aufbau und Wachstum fördert. Und es wäre gut, wenn man, was die eigene Arbeit angeht, das auch immer wieder mal so in den Blick nimmt, um was soll es eigentlich gehen. Es geht in der Arbeit nicht darum, dass ich möglichst viel Kohle mache, um mich dann anschließend maximal vergnügen zu können, sondern es geht um einen verantwortlichen Umgang mit den Dingen, die mir Gott anvertraut hat. Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, ist in der Bibel also ursprünglich und von der Schöpfung her gesehen etwas sehr Positives. Sie ist Gottes Auftrag zugunsten seiner Schöpfung. Und deswegen soll man auch als Christ eine positive Haltung zur weltlichen wie zur geistlichen Arbeit haben. Es gibt da keine Qualifikation, ja, oder dass man sagt, ja, wenn man für den Herrn arbeitet, also ich spreche vielleicht als Missionar unterwegs ist oder als Pastor oder sonst wie hauptamtlich im geistlichen Dienst tätig ist, dann ist aus Gottes Sicht diese Arbeit nicht mehr wert als die Arbeit, die ganz normal getan werden muss. Das alles gehört zusammen, damit wir als Gemeinde oder als Gesellschaft überhaupt überleben können. Deswegen darf man die Arbeit des anderen nie weniger wertschätzen. Und tatsächlich, was eine positiv verstandene Arbeit angeht, ist die Ameise zwar ein kleines Beispiel, aber ein ziemlich zutreffendes. Würde die nach Lust und Laune arbeiten und rumrennen und sich keiner höheren Ordnung fügen, dann wäre das totale Chaos ausgebrochen. Dann wäre sie entweder faul oder unproduktiv oder ganz schnell am Ende. Und leider ist die heutige Arbeitswelt eigentlich so ein Abbild der Extreme. Es gibt immer ja scheinbar nur das eine oder das andere. Entweder man hat keine oder man ist total teilnahmslos oder man ist völlig überfordert und gestresst. Wir kommen zum Extrem Nummer 1, die chronisch Faulen. Also wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, der darf das auch gerne weiter tun. Ich möchte auch klarstellen, dass es hier nicht um Leute geht, die verzweifelt Arbeit suchen und keine finden. Es geht auch nicht um die, die arbeitswillig sind, aber vielleicht aus gesundheitlichen oder anderen schwerwiegenden Gründen nicht arbeiten können. Es geht hier, von dem auch Salomo spricht, um wirklich Faule. Ja, also Leute, die einfach keinen Bock zum Arbeiten haben, ja, die einfach lieber irgendwie rumhängen wollen, weil nichts tun bequemer ist. Vor allen Dingen, solange man darauf zählen kann, dass einem andere versorgen. Es gibt da auch echt wohlhabende, reiche Schnösel, ja, die kennt man so, ja, wenn man vielleicht an den typisch faulen Menschen denkt. Aber es gibt überraschenderweise auch Arbeitsunwillige, die erstaunlich bescheiden leben. Beide haben eine falsche Einstellung zur Arbeit. Beide nimmt Salomo deswegen aufs Korn. Und mich hat letztlich mal einer gefragt, hier aus der Gemeinde, ob es Sarkasmus in der Bibel gibt. Hier haben wir jetzt ein Beispiel. Also es ist schon böser Spott, was Salomo hier bringt. Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. Ja. Und dann kommt der Hammer. So wird dich Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. In diesem Spott ist gleichzeitig eine ernste Warnung. Wer glaubt, dass er grundsätzlich auf Kosten anderer leben kann, der muss sich nicht wundern, wenn er plötzlich und unerwartet nicht mehr versorgt wird. Das kann sogar den reichen Schnösel treffen, der plötzlich keinen Porsche mehr vom Papa geschenkt kriegt und dann völlig ahnungslos in der Welt steht. An anderer Stelle wird Salomo sogar noch drastischer. Sprüche 26, Verse 13 und folgende, da heißt es, der Faule spricht, es ist ein junger Löwe auf dem Wege, ein Löwe auf den Gassen. Ja, also wer nur nach dem Lustprinzip arbeitet, der braucht natürlich ein Argument, um nichts zu tun. Und das ist ein beliebtes Argument. Es könnte ja gefährlich werden. Irgendwie müsste ich mich vielleicht durchkämpfen müssen. Vielleicht nicht gegen einen Löwen, aber vielleicht gegen meinen inneren Schweinehund. Und der kann sich ja eben nicht zum Anpacken entscheiden. Und dann geht es weiter, der Faule. Die Bilder sind ja wirklich krass, ja. Der Faule wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Ja, super. Also er bewegt sich auf der Stelle, dreht sich nochmal um, überlegt nochmal und kommt zu dem Schluss, okay, die andere Seite war doch bequemer. Aber er kommt nicht vom Fleck. Vielleicht kennt ihr das, ja. Wir können ja schnell über andere lästern, aber kennt ihr das, dass ihr den Wecker 2-3 Mal hintereinander stellt am Morgen? Und dann legt ihr euch nochmal auf die andere Seite und denkt, ah komm, es gehen noch 10 Minuten, nochmal eingeschlafen. Und 5 Minuten bevor der Bus geht, springt ihr aus dem Bett ohne Frühstück, ohne Bibel und beginnt völlig hektisch den Tag. Kein Wunder, wenn dann keine Freude am Leben und schon gar keine Freude an der Arbeit aufkommt. Schließlich kann sich der Arbeitsunwillige nicht mal mehr zu dem aufraffen, was ihm richtig gut täte. Das führt dann letztlich sogar in den Teufelskreis der Depression. Salomo drückt es so aus, der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde führt. Ja, also er schafft es schon gar nicht mehr, eigentlich das, was er braucht, zu sich zu nehmen, weil er schon dazu zu faul ist. Und dann noch ein letztes Problem, eine ernste Mahnung, ein Fauler glaubt, dass er weiser ist als 7 andere, die wissen, verständig zu antworten. Faulheit ist wie Dünger für den Egoismus. Wozu brauche ich Ratgeber? Ich komme doch klar. Und dann übt man sich in Selbstrechtfertigung und weiß zu begründen, warum man es nicht nötig hat zu arbeiten. Also, das ist die eine krasse Seite, die Arbeitsunlust. Und dann gibt es die zweite Extreme, die chronisch Überlasteten. Vielleicht trifft das hier mehr. Sozusagen als Gegenpol zur Ameisenmahnung an die Faulen finden wir bei Salomo nicht in den Sprüchen, sondern in einem der beiden Psalmen, die auf Salomo zurückgehen. Die gibt es nämlich auch. Es gibt 2. Einer davon ist Psalm 127. Und der Satz, der da steht, da könnte man fast meinen, der wäre für Schüler geschrieben. Psalm 127, Vers 2. Ein idealer Satz für Schüler. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Also ich warne davor, das irgendwie als Konfirmationsspruch zu wählen oder anders. Ist das nach dem schönen Beispiel mit der emsigen Ameise jetzt doch eine Ermutigung zur Faulheit, habe ich mich gefragt. Natürlich nicht, wenn man da genauer hinguckt. Dann geht es um diejenigen, die glauben, dass sie mit ihrer Arbeit die Welt retten müssen. Dann geht es um die, die sich für alles und zu jeder Zeit verantwortlich fühlen. Es ist so der Typ Arbeiter, der ständig im Stress ist, weil er nie darauf vertrauen kann, dass die Ergebnisse, die er durch seine Arbeit erzielt, auch von anderen Faktoren abhängig ist als nur von ihm selbst. Das sind ehrgeizige Leute in der Regel, welche die glauben, ständig schneller, besser, fleißiger und produktiver sein zu müssen als andere. Und die Dauersorge ist, wie kann ich meine Leistung steigern? Wie kann ich noch optimaler sein? Der klassische Workaholiker und gleichzeitig auch der klassische Burnout-Kandidat. Jede Freizeit wird zu weiterer Arbeit genutzt oder zumindest zur Weiterbildung. Das Gefährliche daran ist, dass das allgemein anerkannt ist, wenn man so lebt. Das wirkt einfach gut, wenn man immer überbeschäftigt daherkommt. Das klingt viel besser, als wenn man zu viel im Garten auf der Wiese rumliegt, ja. Aber im Prinzip ist es genauso gefährlich. Das sind die Ameisen, die immer weiterlaufen und sich nie eine echte Pause gönnen, nie abschalten, nie richtig ausruhen, die Ruhe als Zeitverschwendung empfinden. Konrad Eisler, ein schon sehr in die Jahre gekommener alter Prediger, sagte mal in einer Ansprache vor fleißigen Schwaben, da war ich selbst dabei, schaffe, schaffe, Häusle baue und dann verrecke. Und dann sagte er hinterher, entschuldigen Sie bitte das harte Wort Häusle. Also gerade Schwaben, vielleicht auch hier, Leute, die extrem beschäftigt sind, die neigen sogar zu, den geistlichen Bereich in Arbeit umzuwandeln. Die stille Zeit wird geleistet. Die Bibel lese als Plan soll. Das Gebet ist eine Abarbeitung von Listen. Und die Entdeckungsreise durch Gottes Wort wird zur Bibelarbeit. Ich nehme dieses Wort auch. Und es ist auch gut, wenn man hier konzentriert einen Text liest und sich austauscht. Aber die Begrifflichkeit spiegelt manchmal schon die Haltung wider. Man arbeitet etwas ab, wenn man mit Gott zusammen ist. Und das soll doch nicht so sein. Das ist doch Grund zur Freude. Das ist doch Aufbau. Das ist einfach super, wenn man Bibel lesen kann und sich darüber austauschen. Und nicht eine Arbeit, bei der man froh ist, wenn sie vorbei ist und man endlich ruhen kann oder was anderes tut. Fragt euch das auch mal selbst, ja, auch in den Veranstaltungen, auf Freizeiten, wo auch immer. Bibellesen ist Grund zur Freude und hier begegnen wir Gott Und da sollte man nicht darauf hoffen, dass die Zeit möglichst schnell vorbei ist. Es ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, dass die Predigt jetzt vielleicht ein bisschen zu lang wird. Aber das Denken, das ist manchmal da. Wir müssen jetzt Bibel lesen und danach beginnt der Spaß. Das ist keine gute Haltung. Also, diese Workaholiker-Typen sind so richtige Dauerbrenner und für die Leute kann sogar die Gemeinde zum Betrieb werden. Oder im privaten Bereich habe ich schon erlebt, dass Leute den Urlaub mit der Familie als Stressfaktor empfinden, weil sie da nichts produzieren können, weil dann andere wichtige Arbeit liegen bleibt. Das ist nicht gut. Ruhezeiten gehören zu Gottes Schöpfung wie die positive Haltung zur Arbeit. Den siebten Tag, an dem Gott ruhte, gab es nicht umsonst. Und wir müssen auch von Gott die Ruhe lernen. Auch seine Feste, das waren wichtige Auszeiten im Alltag der Israeliten. Und auch wenn man das Predigt- und Wundertatenprogramm von Jesus mal genauer anschaut, dann vergisst man schnell, dass es damals nur wenig mehr als 12 Stunden hell am Tag war. Bei uns geht's weiter, wir schalten das Licht an und es geht weiter. Vielleicht gab es damals noch ein bisschen Hausarbeit mit Ölfunzel, aber dann kam der Tagesausklang, das Reden in der Familie, Bettruhe und die war nicht nachts um 12:30. Kein Laptop am Schreibtisch, keine Klotze im Wohnzimmer, kein Smartphone unter der Bettdecke. Und außerdem ist Jesus noch ziemlich viel mit seinen Jüngern durch die Gegend gewandert. Stundenlang, tagelang ist er gewandert. Wie unproduktiv, könnte man denken. Die Zeit hätte er doch besser nutzen können. Aber genau in dieser Zeit, da war Muße für Gespräche mit anderen. Da war Zeit auch für Begegnungen, auch für spontane Begegnungen, die vorher nicht im Terminkalender standen. Zeit zum Beten. Auf Arbeit und Fleiß liegt Gottes Segen, aber auf Ruhezeiten und freien Zeiten genauso. Es kommt auf die Ausgewogenheit an. Salomos Mahnung, den Seinen gibt's, der Herr im Schlaf, will uns auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Und er erklärt es auch nochmal genauer in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Auch das ist nochmal ernüchternd. Unser Schaffen, das mag wichtig sein, aber dazu kommt Gottes Segen, selbst wenn wir schlafen. Das steckt in diesem Satz, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Das macht gelassen und dankbar, selbst wenn ich mal an meine Belastungsgrenze und Leistungsgrenze stoßen sollte, wenn ich müde werde, bleibt Gott wach. Einer, der in der Landwirtschaft arbeitet, der weiß das ganz genau. Die Frucht wächst auch, wenn er schläft. Weil Gott sie so geschaffen hat, dass sie wachsen kann. Und das müssen wir vielleicht, die wir gewohnt sind, die ganze Arbeit nur noch selbst zu organisieren und alles im Griff zu haben, auch lernen, dass auch da Gottes Segen ist, dafür entscheidend ist, dass die Arbeit am Ende Früchte bringt und zu einem guten Ziel führt. Da bin ich auch gefragt, als Christ mir ethische Fragen zu stellen. Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Wie setze ich meine Arbeitskraft ein? Welche Ziele verfolge ich mit dem, was ich produziere? Und wenn ich meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe, sind Gottes Möglichkeiten da noch lange nicht am Ende. Also, wer sich ernsthaft fragt, welchen Wert seine Arbeit bei Gott hat und welche Einstellung er zur Arbeit finden sollte, der findet mit Hilfe von Salomos Sprüchen die richtige Balance. Es lohnt sich, das immer wieder mal sich anzuschauen. Es ist so anschaulich und es steckt beim ersten Lesen viel Witz und Humor drin, aber gleichzeitig doch auf eine sehr tiefgründige Aussage. Geh hin zur Ameise, sei einerseits nicht faul und gönne dir andererseits die nötigen Ruhezeiten. Sorge dich nicht unnötig und vertraue Gott mehr als deiner mal mehr oder weniger starken Arbeitskraft. Freu dich an deiner Arbeit solange du sie tun kannst, und denke immer dran, auch am Montag, morgen, du arbeitest immer auch für Gott.